Wer sich schon immer mal für Investments in Startups interessiert hat oder als Business Angel aktiv werden möchte, der sollte heute unbedingt zuhören, denn ich habe mit Matthias Frost von den Mosel Ventures einen professionellen Business Angel zu Gast, der mit uns seine umfangreichen Erfahrungen teilt. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler.
Herzlich willkommen im neuen Jahr und in einer neuen Folge der Davicon CFO Insights. Ja, und wenn das Jahr schon neu anfängt, dann ist es natürlich auch klar, dass wir mal wieder über Investorenprofile sprechen müssen. Und ihr habt vielleicht in Folge 32 und 33 gehört, dass ich mich mal dem Thema Business Angeltum angenommen habe. Und wer mir aber immer noch fehlte, war der Matthias Frost, den ich heute hier habe, weil Matthias ist sozusagen professioneller Business Angel mit seiner Mosel Ventures. Hallo Matthias, schön, dass du heute bei mir bist. Erzähl mal darüber hinaus, wer bist du, was machst du und was macht auch ein professioneller Business Angel?
Hallo Daniel, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin jetzt nicht so geübter Podcast-Sprecher, dass ich das so locker, leicht und flockig wie du sprechen kannst. Ich würde mich auch nicht als professionellen Business Angel bezeichnen. Ich bezeichne uns immer als semi-professionellen Business Angels. Wir hatten es ja gerade im Vorgespräch, dass es immer Leute gibt, die noch ein Stückchen besser sind, noch ein Stückchen genauer sind. Mhm. Und semi-professionell würde ich schon für uns in Anspruch nehmen. Mosel Ventures ist auch nicht mein Mosel Ventures. Ich bin der Initiator davon. Das sind super professionelle Experten in ihren Bereichen, ganz verschiedene Bereiche. Die sammle ich zusammen. Die haben auch Interesse an Startup Investments. Und bringen aber ihre Fachexpertise mit rein. Das kann ein Pharmaunternehmer sein oder eine Unternehmerin. Es kann ein Unternehmensberater sein. Es kann ein Gründer oder eine Gründerin mit einem Exit sein, die sehr viel Fachwissen auf ihrem Bereich haben und das ich dann anzapfen kann, wenn bei mir, ich bin eher so ein Allrounder, dass das Wissen nicht mehr weiterreicht, um das Geschäftsmodell wirklich oder die Konkurrenzsituation bis in die Tiefe einzuschätzen. Und so legen wir unsere Expertisen zusammen. Ja, ich bin der mit dem Netzwerk. Ich suche, ich mache, ich finde die Startups, die bewerben sich bei mir, die wollen Investoren haben und ich schätze die ein und später bringe ich die mit der notwendigen Expertise auch von meinem Netzwerk oder von meinen Gesellschaftern zusammen. Und wer bin ich? Ich war früher angestellt, also habe keinen normalen Investor-Werdegang. Hab dort angestellt, gemanagt. Telekoms waren meine Kunden. Hab später in Indien was aufgebaut. Cash positiv auch. Hab ein bisschen IT, ein bisschen Operations, ein bisschen Business Development gemacht. Und hatte dann einfach keine Lust mehr, angestellt weiter tätig zu sein. Und hab gesagt, ich bin jetzt Business Angel.
Genau. Also, das professionell, das bezog sich eben genau darauf, dass du gesagt hast, so, ich hab keine Lust mehr und ich mache das jetzt eigentlich hauptberuflich.
Ah, das stimmt.
Und ein ganzes Netzwerk zusammenzusammeln und dann Startup Invest zu machen. Ähnlich wie eigentlich ein VC, oder?
Ja und nein. Ja, also wir arbeiten teilweise wie ein VC. Ja, das heißt, wir screenen die Startups, wir haben einen Funnel, wir gucken uns da 10, 20, 30 an, bevor wir in eins investieren. Wir stellen sehr viele Fragen, bevor das Startup sein Invest bekommt von uns. Nicht nur ich, sondern auch noch die Gesellschafter, die das Startup teilweise challengen im Positiven oder grillen im Negativen, obwohl wir eigentlich nie böse sind. Aber da gibt es schon ein paar Hürden zu überspringen, weil ich auch die Zustimmung von meinen Gesellschaftern brauche. Und das ist genau der große Unterschied. Ich kann eben nicht alleine investieren. Das heißt, wir sind eine Gemeinschaft von, sagen wir mal, 10 Unternehmern, die gemeinsam Geld in Startups investieren und auch gemeinsam abstimmen, ob sie es denn investieren. Das ist der große Unterschied zum VC. Und der andere Unterschied ist natürlich, dass wir keine Gelder bewegen wie ein VC. Also wir haben keine 50 Millionen, 100 Millionen eingesammelt, die wir dann investieren können, sondern übersichtliche Gelder, eher Business Angel Gelder, eher so 50.000 bis 100.000 Euro. Und die investieren wir sehr frühphasig, weil uns das Spaß macht, wirklich das Startup noch mitzubestimmen oder mitzuentwickeln und nicht, wie später der VC dann eigentlich die KPIs hochschraubt und guckt, wie viel Geld man rausholen kann, wenn man oben Geld reinschüttet in den Marketingtopf. Das interessiert mich weniger, sondern die Geschäftsmodelle zu tunen in die richtige Richtung, die vielleicht den Unterschied zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg ausmacht oder zwischen ein bisschen mehr Erfolg und Erfolg ausmacht. Das macht mir Spaß und das treibt mich an.
Und wie ist so deine Geschichte dahinter? Was waren so deine ersten Berührungspunkte als Business Angel beziehungsweise dein erstes Investment? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, bitte nicht nachmachen. Ja, also ich habe einfach, ich glaube, es war so ein Mindshift oder meine, wie nennt sich das, Midlife Crisis, wo ich gesagt habe, ich muss was anderes machen mit meinem Leben. Marschiert zum Nordpol und oder klettert auf irgendwelche Berge. Habe ich auch ein paar Kumpels, die angefangen haben, dann auf riesige Berge zu klettern, wo ich gedacht habe, ja, kann man mal machen, aber ist jetzt nicht das, was mich antreibt. Und ich habe gesagt, eben nicht mehr angestellt tätig sein. Ja, ein eigenes Startup gründen war ich in meinen Augen auch nicht der Richtige, bin ich auch immer noch der Meinung. Und dann habe ich gesagt, ich will einfach selber investieren. Ich finde die Idee cool. Mein allererster Chef, mit dem ich noch freundschaftlich verbunden war, der hat mir das mal erzählt, dass es sowas gibt. Ich wusste das gar nicht so, dass das so organisiert auch ist mittlerweile. Und habe dann einfach Learning by Doing gemacht. Ich habe einfach bin auf Business Angel Investment Evenings gegangen oder Pitch Evenings oder Pitch Veranstaltungen. Habe mir die angeschaut und ich weiß noch, dass ich 2 Investments auf einen der ersten Business Angel Veranstaltungen in Koblenz, also irgendwo in der schönen Provinz gesehen habe, in die ich auch investiert habe, wo eins auch immer noch lebt, das allererste. So bin ich damit in Berührung gekommen, dann habe ich mein eigenes Geld investiert, habe immer mehr gesehen, habe immer was dazugelernt, habe Fehler gemacht, habe die auch bezahlt und später mit Mosel Ventures hatte ich natürlich schon die eigenen Erfahrungen gemacht und habe dann auch wahrscheinlich immer ein bisschen professioneller mit jedem Investment auch investiert und gedacht und Fragen gestellt und Schlussfolgerungen gezogen.
Das heißt, du bist eigentlich direkt ins kalte Wasser gesprungen, hast gesagt, das klingt für mich interessant. Statt eine Porsche, was ja auch viele dann machen in der Midlife Crisis, und eine junge Frau, suche ich mir ein Startup. Ein junges Unternehmen.
Ein junges Unternehmen, leider mit zu wenig Frauen, Female Founders, würde ich absolut begrüßen, gibt es leider noch zu wenig. Wir investieren, egal was für ein Gender oder was für ein Background oder was für eine Nationalität, wir investieren das, was uns wirklich gefällt und was uns wirklich schlüssig erscheint, was uns auch einen Impact wiedergeben kann, ja, also was auch was verändert in der Gesellschaft, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Und ja, ich habe einfach gemacht, ich würde jedem heute raten, das hängt sehr von der Mentalität ab. Ich bin nicht einer, der ewig liest. Ich bin einer, der schon mal schneller aus der Hüfte schießt und auch risikoaffin ist. Jemanden, der 1-2 Investments machen möchte, dem würde ich empfehlen, das wirklich mit erfahrenen Leuten zusammenzumachen, zu hören, was die fragen, zuzuhören, die Antworten anzuhören, seine eigenen Fragen zu stellen, dort auch genau auf die Antworten zu hören, sich nicht sofort in den Gründer zu verlieben, weil die Gründer sind fast alle toll, die sind fast alle wirklich gut und sympathisch und enthusiastisch und die sprühen vor Energie. Und wenn man das nicht kennt, dann lässt man sich schon sehr schnell mitreißen. Aber nicht alle sind wirklich gute Geschäftsmodelle. Und manchmal passen die Gründer nicht zu den Geschäftsmodellen oder was auch alles für Probleme geben kann. Also bei den ersten 1-2 Investments ruhig mal ein bisschen länger überlegen und vor allen Dingen nicht denken, das ist jetzt weg und ich muss jetzt investieren, sonst komme ich zu spät. Weil dann macht man auch mal Fehler. Habe ich auch gemacht.
Ja, die Fear of Missing Out.
Wirkt hin und wieder mit, ja. Und ich bin auch nicht ganz davon gefeit, ja, wenn ich sehr begeistert bin, dann will ich das Investment auch abschließen. Und meine Gesellschafter, die sind dann schon teilweise ein bisschen auch das Korrektiv. Ja, das heißt, die sagen, komm, die Frage nochmal und wie? Und hast du den Churn überlegt? Hast du da mal gefragt, ob die Kunden wirklich dabei bleiben? Oder stellen auch Fragen, die dann teilweise auch mal ein bisschen nerven, weil ich denke, ach Mensch, ich will doch eigentlich investieren. Aber auf alle Fälle ist es gut, nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Fragen mehr zu stellen. Auch wenn der Gründer die nicht beantworten möchte, ist das auch ein Zeichen. Das ist auch ein Zeichen, wo man eigentlich dann nicht investieren sollte, wenn der Gründer schon genervt ist, weil er zu viele Fragen stellt. Wenn sie denn vernünftig sind und respektvoll sind, das muss ich dazu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, was hat dich dann erwogen, als Einzelperson praktisch dein Netzwerk auszuweiten auf andere Investoren und zu sagen, pass mal auf, meine Expertise, die teile ich mit euch und zusammen können wir doch noch viel mehr machen und habe ich ja selber auch vielleicht noch eine Feedbackschleife mehr?
Ja, ich glaube, da habe ich 3 Gründe dazu. Das erste war, ich habe nicht so viel Geld, dass ich die ganze Zeit ständig investieren kann. Das heißt, das Geld, was man investiert, ist ja eine Zeit lang erstmal angelegt oder erstmal nicht liquide, ist gebunden. Und ich weiß noch, das Gefühl, was ich hatte, wo ich mein Cash investiert hatte und dachte, und was mache ich jetzt? Ich habe so eine Lust gehabt, ich habe noch viel mehr Lust als am Anfang gehabt, da weiterzumachen. Es hat Spaß gemacht. Die ersten Erfolge waren auch in den Bewertungen sichtbar und ich wollte einfach weitermachen. Und ich habe das Schlimmste, was mir passieren kann, ich habe Startups gesehen, die sich später sehr gut entwickelt haben. Das wusste ich damals nicht, aber ich hatte das Gefühl, die entwickeln sich gut. Zum Beispiel Stui, die sind, glaube ich, jetzt auf einigen 100 Millionen. Ich glaube, die kommen sogar aus Koblenz oder bei Koblenz irgendwo. Und die hatte ich auf dem Tisch und ich konnte nicht investieren, weil ich kein Geld hatte. Ne? Ich wollte unbedingt und die Bewertung war 2,8, 3,2, irgendwas, also sehr viel niedriger. Das wäre ein Homerun gewesen. Ich hatte kein Geld. Das war furchtbar. Und das war ein Grund, mich zu öffnen. Ich habe gesagt, okay, ihr habt weniger Zeit als ich. Ihr macht das nicht voll beruflich. Ihr habt noch eure Firma nebenbei mit 30, 40, 50, 100 Angestellten. Aber ihr habt Interesse. Ihr habt auch das auch Geld, ja nicht zu viel, aber übrig oder wie auch immer. Oder wollt das allokieren? Und dann lasst uns das doch zusammen machen. Ich kann euch vor den Anfängerfehlern bewahren, die ich gemacht habe teilweise oder die ich teilweise gerade noch verhindern konnte. Und dann wird das gemeinsam ein größerer Erfolg. Und es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, auch mit Leuten drüber zu diskutieren und Geschäftsmodelle zu challengen. Und vor allen Dingen habe ich nur intelligente Leute bei mir im Netz, na nicht im Netzwerk, aber in der Gesellschafterrolle zumindest. Man kann nicht über alles sprechen, die jeder für sich einen riesen Weg hinter sich haben und Erfolg haben. Und mit solchen Leuten zu sprechen, das ist immer auch sehr respektvoll und macht viel Spaß.
Ja, also finde ich eine tolle Geschichte, ne? Dass du einfach hingegangen bist, gesagt, wer ist in meinem Netzwerk eigentlich, wer kommt davon in Frage? Nicht nur finanziell, sondern hat auch den nötigen Drive, dort weiterzuhelfen, weil mein Eindruck, ich weiß nicht, ob du das teilst, ist, dass wer Business Angel wird, nicht nur Geld im Blick hat, sondern eigentlich eher die Story und sagt, Mensch, da kann ich richtig was bewegen mit dem Know-how, was ich selber noch habe und den Kontakten, die ich vielleicht habe. Und na klar, kommt dann hinterher vielleicht auch eine gute Rendite raus, weil ich weiß ja, wenn ich die richtigen Leute zusammenbringe, wird es auch was. Siehst du das ähnlich?
Da gibt es tatsächlich beides. Also ich habe beide. Ich vernetze mich sehr viel mit Angeln. Ich vernetze mich sehr viel mit Strap. Ich vernetze mich sehr viel mit Unternehmensgründern. Teilweise kamen die auch auf mich zu und sagen, hey, was machst du denn da mit den Straps genau? Erklär mir das mal. Kann ich da mitmachen? So ist es auch gelaufen oder oft auch gelaufen. Und ich habe beides gesehen. Es gibt welche, die einfach Geld reinstecken, ja, reinschicken, sage ich mal. Und dann, teilweise wurden sie nie wieder gesehen. Außer wenn sie irgendwas unterschreiben müssen und selbst dann nicht. Teilweise schauen sie so ein bisschen mit drauf und gucken ab und zu mal in die Gesellschafterversammlung rein. Und es gibt immer auch welche, das hängt gar nicht von dem Geldbetrag ab, die sich richtig, richtig engagieren und die das, ohne die das da gar nicht funktionieren oder viel schlechter funktionieren würde. Ne? Und ich kann das nicht bei allen Startups machen, also ich bin sehr aktiv. Ich kann das nur bei denen machen, wo ich jetzt gerade eine Expertise beibringen kann, die nicht haben oder die kein anderer beibringen kann oder beibringen will, der in dem Netzwerk schon ist. Ja, wenn da jemand ist, der vielleicht in der Richtung, was die gerade brauchen, sei es Sales, sei es HR, sei es irgendwas, viel mehr Erfahrung hat, dann lasse ich den auch machen. Ja. Also das schlimmere Extrem ist auch, wenn sich Business Angel aufdrängen und sich dann plötzlich als Co-CEO fühlen oder so, das ist auch kontraproduktiv. Also man sollte die Gründer auf alle Fälle auf ihre Fehler, möglichen Fehler, auf mögliche andere Richtung hinweisen. Aber man sitzt nicht im Driver Seat. Das ist sehr wichtig, ne? Weil es soll schon der Gründer im Endeffekt machen. Aber wenn ich sehe, der steht kurz vorm Abgrund und wenn er noch den Schritt weitermacht, dann tut das richtig weh. Dann weise ich ihn auch, schwieriges Wort drauf hin. Und manchmal, oft funktioniert es, manchmal auch nicht. Also man hat Gründer, die auch nicht zuhören. Ja, dann machen sie auch ihre Fehler, hoffentlich lernen sie aus den Fehlern dann. Und man versucht, mich in Gründer zu investieren, die gar nicht zuhören wollen. Weil das ist, selbst wenn das super schlaue Leute sind, keiner kann alles wissen. Weder ich noch er, noch der andere Co-Founder, noch der andere Investor. Und es kommt nur was raus, wenn man zusammen drüber nachdenkt, wie die richtige Funktion, die richtige Herangehensweise ist und dann halt den bestmöglichen Weg findet.
Merkt man leider immer erst am Ende. Oder oft, nicht immer, aber oft.
Nicht gleich am Anfang. Manchmal kann man es am Anfang merken, ja. Hatte ich schon so einen Fall, wo der Kunde gesagt hat, ich soll doch mal die Fragen in den Excel-Sheet packen, das würde so viel Arbeit für ihn sein, die einzeln zu beantworten. Und dann habe ich gesagt, okay, das hat sich dann erledigt für mich. Da möchte ich nicht unterstützen.
Nein, da weißt du schon, wohin die Richtung geht und das wird dich am Ende nur Nerven und Geld kosten.
Genau. Wenn es mal Geld gekostet hat, wenn der Gründer alles richtig gemacht hat und eben nicht die Zeit war, nicht das Umfeld war, er hat es nicht geschafft, ist das schade, aber ist okay. Ja, wenn man gemerkt hat, er hat es falsch gemacht und hat es an die Wand gefahren, weil er einfach nicht zuhören wollte, obwohl man es schon gesehen hat, die Wand, dann ist es richtig traurig. Ne? Und dann macht die Unterstützung auch keinen Spaß
mehr. Auf gar keinen Fall. Naja, lass uns mal tiefer reingehen. Wie sieht denn so ein Investmentprozess bei dir aus, so vom Dealflow bis zum Exit? Hast du da irgendwie eine bestimmte Branchenschwerpunkt? Du hattest ja eben gesagt, du kommst aus der Telekommunikation oder ist es eher anders getrieben, dass du sagst, die Leute gefallen mir so gut?
So, ich kann es dir gar nicht. Ich schiebe alles auf mein Bauchgefühl, Daniel. Im Endeffekt hatte ich ganz am Anfang gedacht, ja, ich muss mich ja fokussieren. Das liest man ja auch, ne? Wenn man nur in Health Experte ist und Expertenwissen anhäuft, dann kann man auch besser unterstützen. Ich bin aber von Haus aus kein Experte. Das heißt, ich bin eigentlich eher ein Allrounder, der alles mal gemacht hat, gemanagt, große Teams gemanagt hat, international ein bisschen Software entwickelt hat, Sales unterstützt hat, Operations gemacht hat. Ich habe alles mal gemacht, kann alles so ein bisschen oder auch medium gut einschätzen, aber ich bin kein Experte, ich bin kein CFO, ich bin kein Programmierer. Also ich kann nicht sagen, boah, die Programmiersprache ist jetzt besser als die, weil das und das kann ich nicht und würde ich auch nie machen, weil ich es eben nicht kann und nicht einschätzen kann. Und deswegen habe ich zwar am Anfang so einen Fokus gehabt und habe den aber schnell fallen lassen. Die Sachen, die auf meiner ersten Visitenkarte standen, die habe ich dann quasi gar nicht gemacht. Das war Fintech und Blockchain. Da habe ich nichts gefunden, was mich wirklich euphorisiert hat oder wo die Bewertung vernünftig war in meinen Augen. Wenn ich es gut fand, dann war die Bewertung viel, viel, viel zu hoch im Vergleich zu anderen Sachen. Habe ich dann nicht gemacht und im Endeffekt ist hängen geblieben, dass ich gerne Impact mache. Also Impact aber nicht falsch verstehen, keine Brunnen bohren in der Sahara oder sowas, also kein Geld verschenken, sondern jedes Investment sollte die Welt ein kleines bisschen besser hinterlassen und nicht schlechter hinterlassen als vorher. Also wir investieren viel in Bildung, wir haben einiges in HR investiert, eigentlich auch schon Automatisierung vom Mittelstand ist ja auch schon ein Impact in meinen Augen. Aber wir haben auch Sachen gemacht, die wirklich viel Impact schaffen können, wenn sie denn Erfolg haben. Zum Beispiel haben wir in MINT-Unterricht der Schulen investiert, ja, was ziemlich im Argen liegt im Moment, was ein schweres Investmentfeld ist. Viele Grüße an Peter, der uns da wahnsinnig von abgeraten hat, weil es wirklich ein schweres Feld ist und die Leute alle anders entscheiden wie freie Unternehmer und so weiter und so fort. Kurz vor Weihnachten kam ein Riesenauftrag für das Startup, 500.000 Euro vom Land Sachsen-Anhalt, soweit ich weiß, was das Überleben gesichert hat für die nächste Zeit. Aber wir haben auch Sachen gemacht, die in die Richtung Bekämpfung von Multiresistenzien der Bakterien gehen werden im Laufe der Zeit. Jetzt nicht gleich am Anfang, im Laufe der Zeit. Und wenn man an oder Demenzprävention oder in Richtung Einsamkeit oder Zusammenhörigkeit der Gesellschaft, solche Sachen. Wenn irgendwas davon wirklich erfolgreich wird, dass man es auch später noch sieht, das wäre, glaube ich, für mich der größte Lohn. Natürlich auch ein bisschen das Geld zurückkommen, dass ich meine Gesellschafter, die ja alle an mich irgendwie auch geglaubt haben oder an sich, dann auch ihr Geld zurückbekommen, weil wir investieren ja gemeinsam, wie gesagt.
Okay. Das ist schon auch wichtig. Okay, das heißt eigentlich relativ breit aufgestellt, aber schon Impact-Fokus. Und dann ist ja die Frage, wie kommst du an Unternehmen, die dich da interessieren? Die Startups liegen ja nicht auf der Straße, da muss man ja irgendwie auch von erfahren.
Oh, das ist leichter, als man denkt. Ja, wenn man sich einmal dazu committet, gehe natürlich auf Veranstaltungen, bin im Vorstand von den Business Angels Rheinland-Pfalz, die immer auch noch offen sind für neue Mitglieder. Bin auch im Business Angel Verband von Frankfurt, der sehr groß und sehr, sehr mächtig ist. Hab Bekannte im Business Angel oder Investment Netzwerk, vernetz mich mit denen, sag du, ich habe genug Dealflow, ja, aber wenn du das Besondere hast, wo du denkst, boah, das ist richtig, richtig klasse und das würde zu mir passen, dann schick mir das gerne weiter. Ich brauche 5 Minuten für eine erste Einschätzung. Interessanterweise sind die, glaube ich, die besten Investments, die ich zuerst abgelehnt habe. Okay. Ja, und dann hat der Gründer oder irgendjemand hat nochmal insistiert und hat nochmal nachgefragt und nochmal nachgefragt. Und habe es mir dann doch angeguckt und dachte, naja, die Stunde investierst du mal. Und dann habe ich irgendwas gesehen, was ich nicht im Pitch Deck gesehen habe und dann irgendwann vielleicht doch investiert. Aber ja, die Expectation von den Gründern ist natürlich, es ist immer schwer zu managen. Weil auch wenn es gut ist, können wir nicht in alles Gute investieren. Wir haben nur x Geld, ja, jetzt das erste Mal ganz, ganz, ganz knapp 7-stellig, was wir insgesamt investieren können mit Mosel 3. Und das sind halt nur 10 Investment oder 11, ja, und da müssen wir 100, 200, 500 angucken und viele kommen wirklich auch einfach auf mich zu mittlerweile. Ja. Und auch viele, die gar nicht in meinen Fokus passen, die 20 Millionen suchen. Und ich sage so, was soll ich machen? Ich kann nur 50 oder 100 oder irgend sowas K investieren. Die hätte man gerne rausgefiltert, aber das habe ich noch nicht rausgefunden, wie man das wirklich macht, dass wirklich die Leute nur Passendes schicken. Das würde das Leben natürlich sehr erleichtern. Auf der anderen Seite wird man auch viele Sachen nicht lernen, die es auch auf der Welt gibt, wo man zwar nicht investieren kann, aber was alles auf der Welt an Innovationen los ist, ja, egal ob in Europa, in Deutschland oder in der Welt. Das sieht man dann teilweise auch, wenn man einfach Sachen zugeschickt kriegt und sagt, wow, Garage für Fahrräder, die automatisch da irgendwie, ja, nichts für uns, aber tolle Idee eigentlich.
Aber ne? Der Fokus liegt schon auf Deutschland oder seid ihr auch international unterwegs?
Jein. Eigentlich war es immer so gemeint, zumindest im Dach oder in Autofahrentfernung zu investieren. Ja, wir haben kein, in Mosel Ventures Setup ist kein Platz für Kosten, für Flüge nach USA oder sowas, die sind da einfach nicht drin, weil wir relativ übersichtliches Geld zusammenlegen und das auch was vollumfänglich investieren wollen. Ein bisschen kostet natürlich auch die Bank und der Steuerberater und was weiß ich. Aber wir haben jetzt auch Ausnahmen gemacht. Das heißt, wir haben auch unser erstes UK-Startup gemacht, weil uns das wirklich beeindruckt hat. Ein wirkliches KI-Startup in meinen, also nicht nur aufgesprühte KI, sondern wirkliche KI vom Grund auf. Wir haben auch ein Investment in der Schweiz gemacht, wo es um Infrastruktur für Pharma geht, also Plattformen für eine Pharma-Lösung. Ja, aber wir würden schon, wir gucken links und rechts, aber den Fokus haben wir eigentlich auf Deutsch. Mhm. Einfach wegen Sprache und Entfernung. Und
weil man Ach, das Leben ja auch einfacher. Du musst die Leute ja auch mal persönlich treffen. Das stimmt ja, wenn du sagst, na gut, in den Remote ist okay, aber ich möchte auch einmal die Leute persönlich vor mir sehen, weil das ja dann doch immer was anderes ist. Und dann in die USA zu fliegen.
Ja, weiß ich nicht. Bei USA ist eher, dass ich da überhaupt auch den Background-Check nicht machen kann. Ja, ob so ein Safe ist ja nicht wahnsinnig sicher. Und wenn er dann weg ist, finde ich ihn. Ja, das ist ein Deutschland schon schwer, wenn sowas mal passieren sollte. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, wenn ich mit jemandem, so wie mit dir, über Video spreche, dann habe ich ein ganz gutes Gefühl. Ich würde es nie am Telefon machen, aber ich habe auch in Leute investiert, die ich nur Video gesehen habe, die ich noch nicht live gesehen habe. Und teilweise, ich muss überlegen, ich glaube ein, zwei von meinen Gründern habe ich drei, habe ich auch bis heute noch nicht gesehen.
Okay.
Hat sich nie ergeben. Egal, ob ich da hingefahren bin in die Richtung oder, ja, hat sich nicht ergeben.
Ja, aber du hättest doch die Chance, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen.
Ich hätte die Chance, einfach mal anzuklopfen, genau.
Und wie bewertest du das Risiko abseits des Bauchgefühls? Oder ist das dann, ne, also ich würde ja mal sagen, für mich wird ein Gründerteam und Markt eine Rolle spielen und vielleicht auch noch die Technologie.
Ja, das spielt, da ich nicht so ein sehr theoretischer Mensch bin, spielt das alles in das Bauchgefühl mit rein. Ja. Im Endeffekt, selbst wenn das Team gut ist, Technologie gut ist, aber die Idee fixt mich einfach nicht an. Ja. Ich glaube einfach nicht dran, dass es einen Pain gibt. Ja. Also es gibt schöne Sachen, ein guter bekannter Freund von mir, der auch Gesellschafter ist in einer der Muscle Ventures, der Sven, hat gesagt, Feature oder wirklich ein Painkiller. Ne? Und Feature, ja, das ist nice, oh, ja, das bezahlt man aber nicht unbedingt dafür. Das wird man sich vielleicht hinstellen, aber nicht, wenn es was kostet. Da wollen wir eigentlich nicht investieren. Ne? Aber wenn das einen richtigen Pain löst, ja, wie zum Beispiel MINT-Unterricht, der ausfällt, das ist ein richtiger Pain. Unsere Kinder haben nicht die gleiche Ausbildung wie wir. Das ist für mich ein absoluter Pain. Ob das die Kinder jetzt genauso sehen, weiß ich nicht. Die sind vielleicht ganz froh drum. Aber das wird ein Pain für später. Ne? Wenn die in die Ausbildung gehen, wenn die Lohn und Brot gehen, hat man früher gesagt, dann ist es ein Pain, weil die Grundlagen nicht mehr wissen können. Und da würde ich lieber investieren wie in irgendein Gimmick, der nice, der schöne Töne macht, der schön aussieht, den man am Handgelenk tragen kann oder irgend sowas oder noch eine neue Kuchensorte oder keine Ahnung was. Dubai-Schokolade, ja, das ist so
das ist kein Problem.
So ein Feature für mich. Ja. Es mag gut schmecken, es mag verkaufbar sein. Würde ich im Leben nicht investieren.
Ja, guter Vergleich. Ich musste die ganze Zeit auch an Apple denken, die jedes Jahr neu ein oder zwei neue Telefone rausbringen und alle dann immer hinlaufen. Also kannst schon viel Geld mit dem Feature verdienen, ne?
Das scheint für die Community ein echter Pain zu sein, nicht das neueste iPhone zu haben, aber da kann ich auch nicht mitreden.
Ticketgrößen hattest du eben schon gesagt, wenn ihr dann ein Investment gefunden habt, was euch interessiert, dann irgendwie zwischen 50.000 und 100.000 €. Aber wahrscheinlich nach oben keine Grenzen, genau. Oder?
Anfänglich würde ich sagen, dass die 100.000 schon die Grenze sind. Ne? Also bei dem ersten Investment würden wir nicht höher gehen wollen, weil wir uns auch, ja, das haben wir gewusst und auch nochmal dazugelernt, dass man dann doch nochmal Geld für eine Bridge braucht, um das dann vielleicht über eine Hürde zu bringen. Und im Endeffekt, wir können das Geld ja nicht drucken. Ne? Das, was im Topf ist, das ist im Topf. Und ob da Geld nachkommt, weiß ich heute noch nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass die Gesellschafter alle nochmal nachlegen können und wollen, sondern dass ich mit dem aushalten muss, was ich da drin habe. Aber das größte Investment über drei Runden waren 200.000 zum Beispiel. Ne? Das zweitgrößte 150.000, das ist schon möglich, aber jetzt nicht wirklich Standard.
Und wie sieht das dann aus mit dem Exit? Irgendwann ist ja die Frage, wie gehe ich wieder raus? Denkst du beim Einstieg schon ans Ende oder?
Ja, auf alle Fälle. Ich denke ans Ende, bin aber nicht absolut, absolut festgelegt. Ja, also wenn festgelegt, da bin ich auf den Wert, den es für die Gesellschaft bringt. Ja, wenn ein Startup zum Beispiel, wir haben in Ausbildung auch investiert, ja, um wirklich die Azubis besser vorzubereiten, besser zu managen und so weiter. Und wenn auch in andere Sachen, wenn davon eins nicht den großen Exit macht und aber auch nicht es wirkt, ja, dann ist das für mich auch okay. Wenn das ein Mittelständler wird oder auch eine Renditefirma wird, ist für mich komplett okay. Ich muss dann nur gucken, dass wir irgendwann die Firma, das Investmentvehikel abwickeln, dass jeder sein Geld bekommt, wenn man da eine Lösung findet. Exit ist am schönsten. Ja, dann hat man einen sauberen Strich gezogen. Hoffentlich hat es jemand aus Deutschland gekauft und die IP und die Leute sind alle sicher und bleiben auch hier, auch wenn es eine Erfindung war, es bleibt hier und geht nicht nach USA, nach China, nach noch woanders hin. Aber wenn es kein Exit ist bei 2-3, werden wir eine Lösung finden. Also aber es wird schon auf Exit gezielt. Ne? Und wenn wir investieren sehr früh, ja? Also wenn die Bewertung im einstelligen Millionenbereich ist, am besten unter 5, am besten unter 3. Und viele Exits von denen, die Erfolg haben von den Startups, die funktionieren so bei oder passieren so bei irgendwelchen zweistelligen Millionenbeträgen, was weiß ich, 20, 30 Millionen irgendwas. Ist für mich vollkommen in Ordnung. Ja, ich suche nicht überall das Einhorn. Wenn das für 30 Millionen verkauft wird, ich bin bei 2 Millionen eingestiegen, vollkommen in Ordnung, alles gut, alles super. Selbst wenn ich was richtig Gutes gefunden habe, also was uns weiterbringt, alle, und es bringt nur das Geld zurück oder zweimal das Geld zurück, ist für mich auch okay. Schöner wäre viermal, fünfmal, zehnmal, aber boah, du kannst dir nicht machen, wie du willst. Ne? Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, wirklich da irgendwelches viel Geld zu verdienen. Es sollte nicht verbrannt werden. Es sollte zurückkommen. Es sollte ein bisschen mehr zurückkommen. Und wenn mehr zurückkommt, habe ich mir heute überlegt, ich würde wahrscheinlich ein bisschen was an die Seite legen, weil ich schon fortgeschrittenen Alters bin und auch ein bisschen an die Rente denken muss, die bei mir nicht so hoch ausfällt. Aber ich würde wahrscheinlich alles wieder investieren oder einen großen Teil wieder investieren, weil es einfach Spaß macht. Weil es einfach viel mehr bringt, als ich ein drittes Haus zu kaufen, ja, wo man eh nicht drinne wohnt und eventuell Ärger mit den Mietern hat.
Ja, genau. Ne? Es kommen wieder neue Probleme, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Ne? Ich erzähle dann manchmal so Anekdoten von Ferienwohnungen. Ich hab ja Kunden, die verdienterweise dann auch Ferienwohnungen besitzen, überall im Ausland. Aber ich höre dann auch immer, was passiert. Da wird da eingebrochen, dann gibt es einen Wasserschaden. Dann muss irgendwie eine Schlüsselübergabe erfolgen, weil irgendeiner kommt. Aber die Frau, die das sonst immer macht, die macht das plötzlich nicht mehr. Und dann hat man ganz, ganz viel Stress. Und das ist ja genau...
Mietnummern, nicht zu vergessen, die einfach einziehen.
Leute, ja, die diese Wohnungen dann auch so nicht hinterlassen, wie sie vorgefunden haben. Und boah, da denke ich manchmal, okay, da bin ich froh, also das ist für mich überhaupt kein Konzept, auch wenn ich mal manchmal denke, wäre schön, in die Sonne zu fliegen. Ich würde mir das immer mieten, glaube ich.
Ich fliege gerne in die Sonne. Wir fliegen auch jetzt wieder weit weg. Ja, also im Winter, ich bin jetzt zum Winterurlauber geworden, nicht mehr im Schnee, sondern irgendwie in der Sonne, weil ich das Wetter heute ist gerade mal gut, aber nicht lange ertragen kann, also nicht 5 Monate am Stück. Und dann machen wir das auch, aber ich möchte eigentlich jedes Mal woanders sein. Ja, ich möchte eigentlich nicht 2-3-5 Mal zum gleichen Ort zurückkehren, außer man hat diese kleine Kinder, muss auf die aufpassen und weiß, die sind da behütet. Ich will was Neues sehen. Ne? Und für mich ist das auch nichts. Ne? Ich habe Vermietung probiert, interessiert mich nicht. Ich habe Bitcoin probiert, interessiert mich nicht. Ich habe sogar Börse, habe ich jetzt auch nicht mehr. Nicht mehr die große, ich habe alles in Startups. Ja. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich habe ein besseres Gefühl bei meinen Startups, als wie wenn ich in die Börse investieren würde. Ich habe da gefühlt das gleiche Risiko. Ich bin aber näher dran, kann eventuell noch was ziehen, schieben, drehen, machen. Was ich bei der Börse sicher nicht kann. Andere sagen, boah, musst du dich halt damit befassen. Ja, mag sein, aber interessiert mich auch nicht so sehr, wie mich halt das Startups interessieren. Deswegen mache ich halt meine Altersvorsorge, mein Hobby, meine Arbeit sind halt Startup-Investments. Und es macht mir Spaß.
Schöne Wort. Nur um den Excel gerade mal abzuschließen, was für ein Anlagehorizont platzt du, ihr?
Ich rechne, wir rechnen damit, weil wir ja mit den Gesellschaftern zusammen auch eine Planung machen müssen, wie lange wir denn das Geld dort allokiert haben. Und wir rechnen damit, dass wir schon 10 Jahre drauf warten müssen. Das wird nicht bei allen so sein. Ja, das erste hat schon die Möglichkeit, nach 2 Jahren zu verkaufen. Ist die Frage, ob man rausgehen will. Dort müssten wir sogar rausgehen, 2,5 Jahre. Das heißt, wir könnten dort nicht investiert bleiben. Manchmal kann man ja investiert bleiben, wenn es Sinn macht. Das kann passieren. Das kann nach 2, nach 5, nach 7 Jahren. Wir nehmen das mit, was kommt. Ja, und von einem Exit ist auch noch keiner insolvent gegangen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber ich sehe schon, dass nach 8 Jahren noch 2 nicht verkauft sind. Ja, und vielleicht in die Richtung Rendite. Und dass man dann mal gucken muss, wer man eine Lösung finden. Ja, das ist jetzt kein K.O.-Kriterium. Das geht schlimmer. Also 10 Jahre Damit rechne ich schon.
Okay, super. Dann lass uns doch mal einmal kurz auf die andere Seite springen. Wenn ich jetzt ein Startup bin, ich höre mir heute den Podcast an und sage, ach Mensch, der Matthias, den kannte ich ja noch gar nicht. Mosel Ventures ist ja vielleicht was, wo ich mal anklopfen kann. Ich mache Impact-Startup und passe auch eigentlich so vom Gründertyp. Dann ist ja die Frage, wie sieht denn so eine Zusammenarbeit mit euch aus? Also wie viel mischt ihr euch ein oder auch nicht? Was wollt ihr sehen oder auch nicht?
Das kommt drauf an, Daniel. Also wir stellen ganz am Anfang schon mal viele Fragen. Ja, wenn einer, also ich richte mich, soll auch nicht nur für Impact-Startups, die sich unter diese Glocke stellen, gehen. Der Impact, manche wissen gar nicht, dass sie einen Impact generieren. Ja, also wenn sie Energie sparen in irgendeiner Art und Weise oder Energieversorgung ändern, ist das ein Riesen-Impact zum Beispiel. Und wenn das Startup schnelle Investoren sucht, die schnell Geld reinlegen, ohne viele Fragen zu stellen, hatten wir auch schon, sind wir nicht die Richtigen. Ja, das wird bei uns nicht passieren. Wir stellen die Fragen, wenn die beantwortet werden, zügig beantworten, sind wir auch schnell dabei und können schnell entscheiden. Das kann auch innerhalb von 2-3 Wochen entstehen. Also wir brauchen da kein halbes Jahr dafür. Das ist ja auch kontraproduktiv. Und die Zusammenarbeit sieht man dann. Ja, ich habe heute, dadurch, dass ich ein Allrounder bin, sehe ich Synergien und Effizienzen überall zwischen meinem Netzwerk und den Startups, zwischen den Startups. Und dann quatsche ich die einfach an und sage, guck mal, hier habe ich gesehen, oder du hast 1 Million aufgenommen. Hast du dran gedacht, die auch mal auf Festgeld wenigstens anzulegen, ne? Das ist, ja, Kleinigkeit, aber bringt ja auch mal Tausender extra oder ein paar Tausend extra. Oder guck doch mal, du verkaufst das und das. Die Zielgruppe ist, Koffeinbonbons zum Beispiel, verkauft ein Startup, was jetzt, ja, zugegebenermaßen nicht der Riesenimpact ist. Wir machen auch Ausnahmen. Die haben als Zielgruppe Studenten, ja. Wenn ich Startups sehe, die an Studenten als Zielgruppe rangehen, dann bringe ich die Gründer auch zusammen. Oder sprecht doch mal, vielleicht könnt ihr ja irgendwas zusammen machen, was 1 plus 1 2,1, 2,5, 3 bringt. Und manchmal machen sie es, das freut mich dann, manchmal machen sie es auch nicht. Naja, dann war ich zu früh für meine Zeit, vielleicht machen sie es nächstes Jahr oder lag daneben und dann machen sie es halt nicht. Und wir sind bei allen Gesellschaftern, versuchen bei allen Gesellschafterversammlungen dabei zu sein. Wir versuchen auch, die Startups dazu bringen, ein monatliches Reporting zu machen und auch monatlich mal ein kurzes Gesellschafter-Call zu machen, weil meistens sind ja außer uns noch andere Super Angels, Super Unterstützer dabei. Und erst wenn Leute miteinander reden über das gleiche Thema, dann kommen die meisten Ideen. Die kommen nicht einfach so. Ja, wir haben 30 Investments. Ich habe nicht den ganzen Tag Ideen für alle 30 Investments, wie ich die weiterbringen kann. Aber wenn die erzählen, was die gerade machen, was die gerade für ein Problem haben, was die gerade für einen Erfolg haben, da kommt bei mir noch so eine Synapse, die sagt, ah, wir könnten noch das oben drauf legen, dann wird es ein bisschen mehr. Und dann sagt der andere, ah, das oben drauf, das habe ich schon probiert, das geht so nicht, das muss man ein bisschen nach links drehen und dann geht's erst. Und dann kommt der Mehrwert zusammen aus den Gesprächen. Viele Gründer sehen das so als Pflicht. Ja, ich muss den Investoren Reporting liefern. Nee, seht das als, ihr braucht ein Reporting, um zu wissen, wie die Firma sich entwickelt oder ob es Sinn macht und ob es in die richtige Richtung geht und in der richtigen Geschwindigkeit und erzählt das den Investoren und die haben Ideen, wie es noch schneller gehen kann. Die haben natürlich ein paar Forderungen, aber ich habe tatsächlich noch nie einen gehabt, der Forderungen gestellt hat ans Reporting, die jetzt unsinnig wären oder ein Riesenaufwand. Jeder sagt, so wenig Aufwand wie möglich, so viel Informationen wie nötig. Ja? Wann ist das Geld alle? Wie viel habe ich Umsätze? Wo läuft es nicht? Was sind die Bottlenecks? Wo kann man helfen? Sowas muss ins Report.
Ja, da schließt sich ja der Kreis zu meinem Geschäft, ne? Weil jetzt sind das keine Startups, aber größere Unternehmen. Ich mache das Reporting ja nicht zum Selbstzweck, sondern wenn wir am Ende alles an Reporting haben, aber keiner nutzt es, keiner guckt drauf und fragt sich auch, wie sind die Zusammenhänge, da kann ich es mir auch schenken. Und trotzdem will ich erstmal die Voraussetzung haben, dass wir überhaupt mal gucken, was macht ihr eigentlich? Aber gut, das ist ein anderes Thema, das wollen wir hier heute nicht vertiefen.
Ist wahrscheinlich bei den kleinen Firmen genauso wie bei den großen Firmen. Es muss Sinn machen. Ja, wir sind ja keine DAX-Konzerne, die irgendwie öffentlich und rechtlich unangreifbar dort irgendwas reporten müssen für Geldanleger. Nee, das sind Startups. Ne? Die dürfen nichts verschweigen. Ja, sie dürfen nicht verschweigen, wenn sie irgendwie ein Problem, was verdattelt haben, das sofort ansprechen. Das ist super wichtig. Wenn sie es verdattelt haben, ein halbes Jahr warten, dann ist es ein richtiges Problem. Dann kriegt man es vielleicht nicht mehr gelöst. Das müssen die Gründer verstehen, dass sie eigentlich Partner haben in den Investoren. Ja, ganz, ganz, ganz selten, dass da mal ein schwarzes Schaf dabei ist. Ich habe es eigentlich noch nicht erlebt. Ne? obwohl die Leute unterschiedliche Temperament, unterschiedlich sind, aber alle wollen eigentlich das Beste für das Startup, weil auch ihr Geld drin steckt und weil sie auch von Grund auf nette Menschen sind.
Dann lass uns mal kurz über Fehler sprechen. Wir haben ja schon einige angesprochen, aber du hast ja gesagt, ich weiß innerhalb von 5 Minuten, ob ich da investieren will, ja oder nein. Dann hast du gesagt, wir stellen viele Fragen. Wer die nicht hören will, der kommt für uns auch nicht in Frage. Was sind denn noch so Fragen, um vielleicht auch im ersten Eindruck bei dir überhaupt das Interesse zu wecken, okay, ich spreche weiter?
Puh, das ist gar nicht einfach. Das kommt wirklich auf den Gesamteindruck der Gründer an. Ich habe gemerkt, wenn ich ein Pitch Deck lese, habe ich sehr schnell eine Meinung. Das kommt sehr schnell bei mir in eine Schublade im Gehirn oder wo auch immer. Aber das muss nicht die richtige Schublade sein. Ja, das kann auch sein, dass ich mal zu schnell gelesen habe, irgendwie ein Wort, was nicht hervorgehoben gelesen habe, oder es stand auch nicht drin vielleicht so, oder mit einer anderen Wortwahl, dass ich es nicht so, dass man es missverständlich war. Und dann kommt es in die falsche Schublade. Und dann ist es schon vernünftig, wenn der Gründer nochmal drauf fokussiert und sagt, nee, lass uns doch mal sprechen. Ich glaube schon, dass du zu uns passt. Und vielleicht auch, wenn er sich belesen hat, was wir machen, was wir schon gemacht haben, dass ein anderes Investment doch sowas Ähnliches ist. Das kann auch nerven, ja, weil man kann halt nicht in alle investieren. Ja. Und wenn er dann zehnmal drauf besteht, dann ist es immer doch ein Nein. Aber manchmal hat es auch die Meinung geändert. Und die Fragen, die ich stelle, es fällt mir jetzt gar nichts super, super Intelligentes ein. Ich stelle Fragen, um zu verstehen, was er machen will, wo er hin will. Ob es ein Pain ist ganz wichtig. Er muss mir erklären, dass es ein Pain ist und nicht irgendwas, was man verkaufen kann, wenn man genug Marketing reinsteckt. Das würde mich nicht interessieren. Es muss irgendein Painlöser für irgendjemanden sein. Und dann ist er auch willig, Geld zu bezahlen. Wenn er mir das plausibel und verständlich rüberbringen kann, dann hat er schon mal eine gute Chance.
Ja, ich denke immer noch darüber nach, ob jetzt Koffeinbonbons painlösend oder ein Feature sind.
Ja, das ist wahrscheinlich ein Feature. Bei mir hat es mal ein Pain gelöst, wo ich früh um 6 von Amsterdam zurückgefahren bin und keinen Kaffee bekommen habe. Ich brauche früh meinen Kaffee. Und dann hatte ich den Gott sei Dank im Auto und dann habe ich die genommen und die haben super schnell gewirkt. Ich will jetzt keine Werbung machen. Es ist wirklich, man macht auch mal das, was einem einfach gefällt oder dort haben ja halt die Gründer waren.
Nein,
halt,
alles gut, war auch jetzt eher so ein Spruch, ne, weil ich da eben ein bisschen grinsen muss, weil du sagst, das ist keine Mitte.
Ich habe ja den Impact so hoch gehängt und ja, wenn man durchgeht, dann findet man bestimmt auch 3, 4, weiß ich jetzt nicht, die jetzt nicht, wo man den Impact ein bisschen herbeireden müsste, ne. Und Digitalisierung ist schon Impact gegenüber Ausdrucken, aber sowas, das meine ich eigentlich nicht mit Impact. Also wenn es ein bisschen mehr Impact hat, wo man wirklich denkt, boah, das ist wirklich ein Problem. Und wenn ich oder wir dort nur 1% davon lösen können, von diesem Pain, dann wäre mein Lebenswerk schon gemacht. Und da hätte ich schon ein richtig gutes Gefühl, wenn ich auf mein Lebenswerk mal zurückblicke. Und das ist eben nicht das Koffeinbonbon, auch nicht die neue Sorte Bier oder noch irgendwas. Das ist dann schon sowas wie Multiresistenzien bekämpfen oder Bildungen nach vorne bringen oder Demenz verhindern oder hinauszögern, irgend sowas. Das ist dann, gibt dann schon ein besseres Gefühl als einfach mehr verkaufen von irgendwas. Ja. Selbst wenn das gut ist, das irgendwas.
Ja, auf jeden Fall. Matthias, lass uns mal in die Zielkurve einbiegen. Wir haben ja jetzt das Glück, dass wir so Anfang des Jahres stehen. Wie ist denn so dein Ausblick auf das Jahr 2025 mit Hinblick auf Business Angel Investments? Weil wir hatten ja jetzt, muss man ja auch sagen, die letzten Jahre, das mag bei dir anders gewesen sein, aber auch schon einige Insolvenzen im Startup-Bereich und auch eher die Problematik, zumindest bin ich auch ein bisschen gebranntes Kind, dass eher Geld verloren gegangen ist als gewonnen. Siehst du da positiv und optimistisch in die Zukunft ins neue Jahr oder wie ist deine Einschätzung?
Also ja, ich habe im Business Angel Bereich habe ich jetzt keine riesigen Unterschiede gesehen. Das heißt, ich habe auch im letzten Jahr Finanzierungsrunden, auch jetzt im Dezember Finanzierungsrunden gemacht. 800.000 Euro Business Angel Geld ist zusammengekommen, relativ zügig, wenn es das richtige Geschäftsmodell und das richtige Produkt oder was auch immer ist. Andere haben sich sehr, sehr schwer getan. Auch gute Startups haben sich schwer getan, Geld zu sammeln. Ich sehe das Problem eher auf der VC-Seite. Ja, wenn das Startup jetzt, was weiß ich, die VC-Richtung einschlägt und nicht nur auf dem Exit, sondern auf einen riesengroßen Exit hinsteuert und wirklich großes Geld dort vereinnahmen muss, um weiterzumachen, also Millionen und Millionen. Eigentlich investieren wir nicht unbedingt in die Sachen, die Millionen, Millionen, Millionen brauchen, ja, sondern die könnten immer auch mit ein paar hunderttausend Euro vielleicht nicht, aber mit ein, zwei Millionen, die kriegt man zusammen, auch über mehrere Runden, könnten die auch auf Break-Even gehen. Das ist eigentlich mehr unsere Zielrichtung, dass die Chance haben, auch Umsätze zu machen. Also jetzt kein Lieferdienst, auf keinen Fall, sondern eher so eine vernünftige Software für den Mittelstand, die wirklich einen Pain löst. Ja, wird kein Einhorn werden, ist mir egal, Hauptsache, sie hat den Pain gelöst, Hauptsache, sie hat das Geld zurückgebracht und der Gründer braucht nicht die Millionen und ist dann nicht so gebrandmarkt von den Problemen, die wir jetzt im Startup-Investment-Markt haben, weil er kann sein Geld selber verdienen. Wenigstens nach 2, 3, 4 Jahren, wo er dann Break-Even ist und wenn es nicht weiter wachsen sollte oder wenn das Geld nicht zur Verfügung geht, kann er halt den Schalter umlegen und sagen, okay, dann mache ich halt etwas langsamer, aber ich verdiene mein eigenes. Ich hoffe, dass es besser wird. Ich kann es nicht beeinflussen, das VC-Geld. Das liegt ja hinter meiner direkten Einflussgrenze. Ab und zu brauchen wir natürlich auch mal ein größeres Investment in unser Portfolio-Companies. Von daher drücke ich die Daumen, dass es besser wird. Was ich so ein bisschen als, das wäre vielleicht auch eins, würde in den Schlussakkord reinpassen. Ich denke, dass nicht die VCs wirklich das Problem sind, die jetzt Geld nicht allokieren, weniger allokieren. Ich denke, dass es die Gesellschaft ist, die zu wenig Geld in Innovationen steckt. Ja, solange Leute, wir hatten es im Vorgespräch und am Anfang kurz, das 3., 4., 5., 6. Haus als Geldanlage kaufen, was dann vielleicht leer steht und trotzdem mehr Geld abwirft, solange denke ich, ist irgendwas falsch. Die Leute sollen Geld in Innovationen stecken. Da kann man einen Haufen Geld damit verdienen. Man kann auch, habe ich auch schon gezeigt, was weiß ich, 30x machen oder irgendwas. Also 30 Mal sein Geld zurückbekommen oder 40 Mal oder weiß gar nicht, wo es jetzt steht. Das ist nicht unbedingt schlechter als Immobilien, ja, aber es macht für die Gesellschaft viel mehr Wert. Ne? Wenn sich einer 5 Rolex dahin hängt und noch 3 Yachten kauft, das bringt nur die Umwelt eher in den Abgrund, aber das bringt uns insgesamt nicht weiter. Deswegen den Appell an die Leute, die wirklich viel mehr Geld haben, als ich hatte am Anfang, dass die einen Teil davon wenigstens auch in Startup-Investments allokieren. Weil ob sie es selber machen, ob sie es im Verbund machen, ob sie es über ein VC machen, ob sie es mit Angel machen, am besten mit jemandem, der sich ein bisschen schon im Markt auskennt, ist das viel besser angelegtes Geld und auch eine mentale, emotionale vielleicht Rendite, weil man Leuten zum Erfolg verhilft, als wenn man da in Beton investiert.
Ja, perfekt. Das ist eigentlich schon der perfekte Schlusssatz sozusagen. Ich muss dich aber trotzdem am Ende noch fragen, nämlich wenn du jetzt die Leute, die das jetzt hört, die auch viel, viel mehr Geld haben als du oder als ich oder als wer auch immer und da Bock drauf haben, was wären jetzt so nochmal kondensiert als Zusammenfassung vielleicht die 3 Tipps an Business Angels, die in Startups investieren wollen.
Ja, wenn es schon Business Angels sind, dann wissen sie es vielleicht
oder werden selber. Wollen, werden so, wollen vielleicht.
Ja, wenn es potenzielle Business Angels sind, also der Unternehmer, der fleißig war, der von mir aus auch was geerbt hat, wo im Lotto gewonnen hat, der einfach Geld zur Verfügung hat, was er nicht in die 5. Rolex stecken will und irgendwie vernünftig anlegen will, wäre mein Tipp ein Teil davon. Ja, es muss nicht jeder so verrückt sein wie ich und wirklich all-in gehen in Startup-Investments. Der kann ruhig seine Mietwohnung noch haben und sein Bitcoin-Konto oder irgendwas. Ein Teil des Geldes in Startups allokieren möchte, der sollte sich auf alle Fälle bei den Business Angels irgendwo in seiner Region bewerben. Er sollte dort in eine Veranstaltung gehen, einfach mal gucken, einfach mal mit den Leuten sprechen, einfach mal zuhören. Ich bin ja nur einer von denen. Es gibt ja in jeder Region gibt's sehr gute, unterschiedlichster Couleur. Das wäre der erste Tipp, sich vernetzen in den Angel-Netzwerken. Der zweite Tipp, nicht zu schnell machen, ja, ruhig mal ein bisschen warten, aber auch nicht zu langsam. Ja, ich kenne Leute, die gehen 5 Jahre zu den Startup-Pitches und haben noch keine Investments gemacht oder ein Investment von 20.000 Euro. Das ist natürlich, aber sprechen auch mit jedem Startup und als ob sie interessiert sind. Das kostet natürlich auch für das Startup viel Zeit. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Es ist ja keine reine Bildungsveranstaltung. Es ist auch eine Bildungsveranstaltung, auch für uns. Wir lernen auch immer was dazu. Aber es soll natürlich auch investiert werden, sonst macht es keinen Sinn. Und das gerne zusammen mit anderen, mit Erfahrenen. Bei Mosel Ventures schließen wir ja Leute zusammen, die unterschiedliche Erfahrungen haben. Ich bringe die Startup-Expertise mit rein, dann investieren wir gemeinsam. So gibt es noch viele verschiedene andere, auch Campanisto, Capacura, verschiedene Netzwerke, die unterschiedlichste Ausrichtungen haben, wo man mehr oder weniger mitreden kann, was man möchte. Bei uns kann man viel mitreden, man muss aber nicht. Das ist vielleicht so ein bisschen so ein USP. Der dritte Tipp, einfach machen. Ja. Ja, also wenn man das Geld verschmerzen kann, ja, es tut weh, wenn man mal was in den Sand gesetzt hat. Wenn man im Urlaub war, ist der Urlaub auch vorbei. Ja, ich fahre auch in Urlaub, man hat die Memories, aber das Geld ist auch weg. Ne? Und auf der Bank hat es eigentlich keinen Mehrwert. Ne? Wenn es nur auf der Bank rumliegt, dann macht es niemanden glücklich. Das heißt, das Geld muss eigentlich in den Umlauf. Man sollte was für sich behalten für die notwendigsten Ausgaben. Und der Rest ist eigentlich in emotionale Rendite und in die richtige Rendite investieren und eben nicht nur in Beton.
Vielen Dank, Matthias. Dann am Ende nur noch, wie man dich erreicht, wobei ich immer wieder sage, ich hinterlege es dann auch in den Shownotes. Und vielleicht, weil wir jetzt den Jahresanfang haben und ich meine Bücherliste füllen muss, vielleicht hast du ja noch einen Tipp für mich.
Boah, ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel Zeit, um Bücher zu lesen. Was mich mal ich empfehlen kann, ist From Good to Great. Ich habe den Autor aber jetzt nicht parat. Der hat mir so ein bisschen klar gemacht, warum ich eben kein Gründer geworden bin, warum ich Investor geworden bin. Kleiner Teaser, ich gehöre zu der Gattung Fuchs und nicht zu der Gattung Igel. Der Igel muss eher die Gründermentalität sein, ja, immer seine Strategie gefunden und dann arbeite ich darauf hin und gucke nicht ständig nach links und rechts. Und als Investor kann ich ungestraft nach links und rechts gucken, was denn noch so alles Interessantes gibt und kann da vielleicht auch noch investieren. Das ist für mich so eine Erklärung gewesen, warum ich eben das mache und nichts anderes mache.
Und wie erreicht man dich?
Mussel Ventures und Matthias Frost erreicht man. Matthias@musselventures.com kommt bei mir. Und wenn nicht, dann sucht er mich halt auf LinkedIn oder so.
Dann hoffen wir mal, dass jetzt noch ganz viel Dealflow reinkommt und interessante Dinge auch in 2025 dabei sind.
Bitte nur die guten Sachen.
Die guten nehme ich auch, ne? Also wenn du da irgendwas hast, was du in die CFO-Agenda einzahlt, dann kannst du dich gerne auch bei mir melden. Das interessiert mich auch immer. Und ansonsten guten Start ins neue Jahr und wir sprechen uns mit Sicherheit. Und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, da mal wirklich hinter den Vorhang zu gucken, wie so ein, ich sag trotzdem, professioneller Business Angel arbeitet. Vielen Dank, Matthias.
Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel. Wir sehen uns.